Missing Link Original.
Er verfolgt ganz seine eigenen Ziele und benutzt Trump ja eher als Marionette. Wir wissen, wie Trump funktioniert, super narzisstisch. Wenn man ihm Geld gibt und Aufmerksamkeit, dann macht er das. Also ich halte auch Peter Thiel für die viel gefährlichere Person als Donald Trump.
Europa ist in der Hand von diesen Big Five, kann man sagen. Völlig in der Hand. Ja. Wenn die morgen meinen Microsoft-Account schließen, dann stehe ich ziemlich deppert da. Und was tun wir da? Ich meine, es gibt jetzt Gott sei Dank so erste Bewegungen, dass man europäische Cloud braucht, dass man in der Software und bei diesen Plattformen ganz anders umgehen muss. Also Europa hat die digitale Revolution zum Teil auch verschlafen.
Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Michelle Raimond und ich moderiere hier eine kleine Miniserie, bei der es um Donald Trump und seine Auswirkungen auf Europa und Österreich geht. In der heutigen Folge geht es um Peter Thiel, die dunkle Aufklärung, die amerikanische Rechte und ihre Auswirkung auf Europa und Österreich. Heute spreche ich mit Wolfgang Pallava, der bei den Wiener Festwochen mit dem US-Milliardär Peter Thiel ein Gespräch führen sollte, das abgesagt wurde, und mit Claudia Zettel, Technologiejournalistin und Feministin. Willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, einer Folge einer kleinen Sonderserie, die wir machen. Mein Name ist Michelle Raimond. Ich diskutiere in diesem Jahr einige Folgen mit guten Gästen und Gästinnen, mit Spezialistinnen zu politischen Themen über Donald Trump, Donald Trumps Politik und was wir in Europa und Österreich dazu lernen können. In dieser Folge geht es um Peter Thiel und die dunkle Aufklärung, um die Elitenideen hinter Donald Trumps politischem Programm. Das hat einen relativ konkreten Anlass in den letzten Wochen gehabt. Peter Thiel hätte in Wien bei den Wiener Festwochen diskutieren sollen mit Wolfgang Pallava, der heute bei uns einer unserer Gäste ist. Willkommen im Studio.
Grüß Gott.
Und dazu haben wir eine spannende Gesprächspartnerin, Claudia Zettel, Technologiejournalistin mit viel Erfahrung und Hintergrundwissen zu den Tech-Bros in Kalifornien, Alpha-Woman, Alpha-Feministin, laut ihrem Profil. Hallo.
Hallo.
Wir werden dieses Thema heute diskutieren. Wir machen bei Ganz offen gesagt immer eine Transparenzrunde zuerst, woher wir uns kennen und wer mit politischen Parteien verbunden ist. Herr Pallava.
Ich kenne Sie vom Facebook und habe einmal mit Grünen kooperiert, war aber nie bei einer politischen Partei.
Frau Zettel.
Ja, ich glaube, wir kennen uns auch ursprünglich über Social Media, Twitter, die guten alten Zeiten auf Twitter. Genau. Und politisch involviert war ich noch nie in meinem Leben mit irgendeiner Partei.
Okay, und von mir nochmal offengelegt. Ich war 15 Jahre lang Abgeordneter der Grünen in drei verschiedenen Parlamenten. Und genau so, wir kennen uns alle von Social Media, haben keine, in dem Sinn, engere Verbindungen. Ja, steigen wir ein mit der Diskussion. Herr Pallava, Sie kennen Peter Thiel schon sehr lange. Man liest immer wieder, er legt politisch, inhaltlich, religiös Wert auf Ihre Meinung und diskutiert immer wieder gerne mit Ihnen. Und Sie wollten jetzt in Wien öffentlich mit ihm diskutieren und das hat sehr viel Aufruhr verursacht und wurde dann abgesagt. Wie sehen Sie das und wie war das aus Ihrer Perspektive?
Also die Absage habe ich mit gemischten Gefühlen wahrgenommen oder erlebt, weil ich ja gespürt habe, jetzt in der Diskussion, es gab ja dann eine Diskussion über die Diskussion, ob man diskutieren soll oder nicht. Und da war so ein ganz starker Druck, Pallava soll jetzt auf der Bühne als Drachentöter funktionieren und den Deal erledigen. Und die Rolle möchte ich nicht wahrnehmen. Ich kenne ihn seit 30 Jahren und bin ein kritischer Gesprächspartner. Und wenn ich mit Leuten rede, eigentlich egal mit wem, dann würde ich immer zuerst sagen, wo stimme ich überein mit der These, die jemand sagt? Wo habe ich Fragen oder wo kapiere ich etwas nicht? Und wo stimme ich nicht überein? So ungefähr hätte ich es gemacht. Das Schöne war, es gibt dann einen der besten Kritiker der Tech Bros im Silicon Valley ist Douglas Rushkoff, der das schöne Buch Survival of the Richest geschrieben hat. Und ein junger Politologe und Kollege hat ihn einen Tag vor der Diskussion über die Diskussion den Rushkoff gefragt, ob man mit Thiel diskutieren soll oder nicht. Und Rushkoff hat zurückgeschrieben und inzwischen kann man das auch im Profil nachlesen. Hat gesagt, natürlich soll man reden. Er hat das Gefühl, diese Diskussion mit Pallava soll aufzeigen, dass Thiel ganz ein schlechter Herrscher der Welt wäre. Das kann man machen, das Publikum wird zufrieden sein. Besser wäre, ein bisschen hineinzuhören, was diese Person will, um dann das bessere Menschliche in ihm anzusprechen und zu sagen, kannst du es nicht besser machen? Das hat mir sehr gut gefallen, die Reaktion, und hätte dem entsprochen, wie ich das gern gemacht hätte.
Da habe ich dann noch eine kritische Frage, aber zuerst einmal die andere Gästin.
Ich habe ein bisschen andere Meinung zu der ganzen Geschichte. Also ich kann das Argument nachvollziehen. Ich kann auch nachvollziehen, dass man mit anderen Leuten sprechen soll, dass man Argumente austauschen soll. Bis zu einer gewissen Grenze allerdings. Und ich glaube, dass Peter Thiel jedenfalls mittlerweile in eine Kategorie fällt, wo diese Grenze überschritten ist und wo das auch nichts mehr bringt. Und ich nicht glaube, dass man ihn irgendwie besonders öffentlich aufmachen kann oder ihn, wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, irgendwo ansprechen kann, dass er dann nochmal darüber nachdenken wird, was er da eigentlich sagt. Also seine Positionen sind ja bekannt. Er lehnt Demokratie ab, er lehnt im Prinzip das Frauenwahlrecht ab. Also das sind ja nicht jetzt irgendwelche diskutablen Positionen, sondern das geht ja schon ins Tech-Faschistische quasi. Und da frage ich mich, warum soll ich mich mit so einer Person austauschen? Also ich wüsste nicht, was ich davon lernen kann. Und generell zu seinem theoretischen Unterbau oder wie auch immer, wenn man das so nennen will, frage ich mich halt, was er da redet vom Antichristen, den er in Greta Thunberg sieht, bis hin zu, ich weiß nicht was, was ist so interessant an ihm? Also ich glaube, das Interessanteste an Peter Thiel ist, dass er so unglaublich viel Geld hat, weil sonst würde ihm sowieso niemand zuhören.
Genau da möchte ich jetzt auch einhaken. Warum machen wir jetzt eine Folge in einer losen Serie, die sich um Trump kümmert und reden über Peter Thiel? Das hat einen Hintergrund, diese Bewegung, bei der Peter Thiel ein wesentlicher Teil ist, und zwar der finanzierende wesentliche Teil, vielleicht nicht der intellektuell zentrale Teil, wird oft oder meistens als dunkle Aufklärung beschrieben. Das sind einige wenige Denker, das ist eine sehr elitäre Gruppe, muss man sagen, aus einem technologischen Umfeld, die klassische Aufklärung, wie wir im Westen unsere Gesellschaft, nach der wir im Westen unsere Gesellschaft geformt haben, in den letzten 200 Jahren ablehnen und die Grundidee der Gleichheit der Menschen ablehnen. Und Gleichheit, muss man jetzt auch sagen, der Gleichwertigkeit und Gleichstellung der Menschen, also dass wir nicht alle identisch sind, in dem Sinn gleich, ist eh selbstverständlich, sondern sie lehnen die Gleichwertigkeit ab. Und lehnen deshalb die Demokratie ab, weil dass jeder Mensch ein gleiches Stimmrecht hat, ein gleichwertiges Stimmrecht hat, lehnen sie ab, das soll nach Talenten, Wissen, Macht entschieden werden, und deswegen soll die Regierung nicht gewählt werden, sondern sozusagen ein CEO wie bei einem Tech-Konzern die Kontrolle übernehmen. So, deswegen ist Frauenwahlrecht schwierig, deswegen ist die Gleichstellung von Minderheiten keinerlei Interesse von ihnen, im Gegenteil, und diese gesellschaftliche Bewegung, die wir seit den, was weiß ich, 60ern, 70ern hatten mit der Gleichstellung diverser Gruppen und Minderheiten, ist ihnen ein Dorn im Auge, weil es ein gesellschaftlicher Machtkampf sein soll. So, und Thiel ist jetzt eben Teil dieser Bewegung, Finanzier dieser Bewegung. Und die Frage ist doch, die ich mir dann gestellt habe bei einer solchen Diskussion, legitimiert man, dass man solche Positionen auf einer Bühne diskutiert? Es gab dann als das abgesagt wurde, den Aufschrei, dass man ja mit solchen Menschen nicht diskutieren kann und sie nicht canceln kann. Aber das ist ja bei Thiel nicht der Fall. Der hat so viel Geld, wenn der in Wien sich hinsetzen möchte und seine Position erzählen möchte, kauft einen halben Bezirk, um das dort irgendwo mehrfach zu publizieren. Ja. Der ist ja nicht gecancelt, sondern der Streit ging darum, setzt man sich seriös hin als zum Beispiel Universitätsprofessor und sagt dann, das ist eine legitime, diskutierbare Position in einem öffentlichen Diskurs im Rahmen einer Veranstaltungsreihe in Wien. Wie stehen Sie zu dem Argument?
Ich verstehe es nicht, muss ich sagen.
Okay.
Also es hat auch Freunde gegeben,
spannend, weil das ist das
nein, ich verstehe das, ich verstehe das Argument nicht. Jemand hat mir geschrieben, das ist wie wenn man Ehrendoktorat verleiht. Ich meine, das ist zwar Ehre, das heißt, wer mit mir redet, hat faktisch schon ein Ehrendoktorat bekommen. Deal hat doch eine riesige Bühne. Ich meine, das haben Sie jetzt selber gesagt. Genau. Der wird in der New York Times interviewt. Also der ist eh in dem Sinn überpräsent.
Ja, kann ich
also zu sagen, man darf ihm keine Bühne geben, weil dann Leute irgendwas hören, was sie sonst nicht hören, das ist ein Blödsinn. Also da sind wir uns einig. Ich glaube halt, die Position, in der er vertritt, das wäre schon interessant, ihn jetzt ganz konkret zu fragen, was meint er jetzt mit dieser oder jener These? Und da müsste er ja auch, also eine Frage, die ich geplant habe, und da sind wir schon bei Trump, wäre seine Position zum Irankrieg. Und er ist ja ein entschiedener Gegner, das ist zum Teil nicht bekannt oder auch in der Literatur falsch dargestellt, des Irakkrieges von 2003 und hat zu mir mal gesagt, die schlimmsten Republikaner sind Leute wie Cheney und Bush, die damals diesen Krieg angefangen haben, also diese Neokonservativen. Jetzt haben wir fast eine ähnliche Position mit dem Irankrieg. Und es wäre doch interessant, jetzt ihn zu fragen, wie er dazu steht. Und es wäre interessant, ob er auf die Frage eine Antwort gibt, ob er sich da von Trump distanziert. Das wäre ein ganz interessantes Signal nach außen hin. Und das wäre interessant, weil das kriegt man ja nicht. Der wird nicht in die Öffentlichkeit gehen und jetzt, ohne dass er gefragt wird oder herausgefordert wird, zu dem Krieg überhaupt Stellung nehmen. Aber in Wien hätte man die Chance gehabt, Peter Thiel zu befragen zu der Frage. Und dann würde man was dazulernen. Also in vielen Fragen, also auch was er über Demokratie und andere Sachen sagt. Es wäre sehr interessant, ihn einmal zu hören, wenn er jetzt konfrontiert wird, wie er das erklärt.
Aber die Frage nach der, quasi, dass man ihm die Legitimation gibt mit diesen Positionen in einer Demokratie, ein...
Ja, aber was tut das? Ich meine, ich verstehe es wirklich nicht. Was tut das? Ich meine, er hat seine Positionen, er macht seine Dinge, wie er will. Und wir können jetzt einfach sagen, nein, mit dem reden wir nicht. Und wir müssen dann sozusagen erdulden, was er und andere Tech-Bros machen, faktisch. Oder wir können ein bisschen nachfragen, wo er genau steht, können ihn auch herausfordern. Ich meine, das ist ja nicht so, dass das ein Mensch ist, der jetzt eine fixe ideologische Brille hat. Nein, das ist er nicht. Und ich habe am Montag mit ihm gesprochen, weil ich eben die Frage zum Beispiel mit dem Irankrieg mit ihm besprechen wollte. Wir haben ziemlich genau vor einem Jahr, also da hat sich schon abgezeichnet vor dem ersten Bombardement von Israel und der USA, dass das kommen könnte. Und da haben wir über das geredet. Und er hat am Montag zu mir gesagt, Sie haben recht gehabt, was Sie damals gesagt haben. Weil er hat das ein bisschen gerechtfertigt, so quasi, ja, die Atomgefahr ist schon sehr groß, vielleicht kann man mit einem kurzen Schlag das erledigen. Das ist ja die Rechtfertigung, der bei uns die Politiker haben, denkt man an Merz, der gesagt hat, seien wir froh, dass die Dreckarbeit für uns übernehmen. Also so in die Richtung hat er argumentiert. Ich habe damals gesagt, also Iran, ich war zweimal auch dort und kenne ein bisschen die Situation. Das kann sehr, sehr schwierig sein. Jetzt am Montag hat er zu mir gesagt, Sie haben recht gehabt. Wenn er das auf der Bühne sagt, dann kann man das auch in die Medien transportieren. Das wäre eine interessante Aussage.
dann probiere das Argument noch einmal anders. Wenn ein Journalist, eine Journalistin ihn das fragt, ist das Rollenverhältnis relativ klar. Man kann als Journalist jeden und jede solche Fragen stellen. Aber in dem Moment, wo man auf einer Bühne sitzt und einen Diskurs führt, ist es ja einmal grundsätzlich ein hoffe ich doch, ein wertschätzendes Verhältnis, auf Augenhöhe zu diskutieren. Jetzt gibt's, glaube ich, politische Kräfte, mit denen man sich nicht die Legitimation auf Augenhöhe deren Positionen zu diskutieren hinsetzen wird. Also mit Kim Jong-un darüber zu diskutieren, ob die nordkoreanische Diktatur auf Augenhöhe diskutierbar ist in ihrem Umsatz, ist was anderes, als ihn als Journalist zu befragen, wie er seine Diktatur führt. Wenn jetzt jemand da sitzt, der sagt, Demokratie an sich ist fehlerhaft, sollte ersetzt werden durch einen CEO, der das Ganze führt, der aber nicht demokratisch eingesetzt wird, Frauenwahlrecht, Schutz von Minderheiten etc., stellen wir alles in Frage, dann ist dann nicht die Frage, ob man in dem Format, wir sind auf Augenhöhe, das nicht legitimiert. Das war für mich zum Beispiel das Argument, das an der Kritik am meisten nachvollziehbar war.
Also es hat ja schlimmere Anfragen nicht gegeben. Wolfgang, würdest du mit Hitler und Putin auch reden?
Das ist jetzt der Extremvergleich, der dann immer kommt, den ich mir natürlich gespart habe, aber das ist der Extremvergleich.
Ja, der Herr Hitler ist schon tot und die Chance, jetzt mit Putin zu reden, weiß ich nicht, ob ich jetzt mit Putin reden würde. Redeverbote finde ich schwierig, aber wenn Sie jetzt sagen, das ist ja auch nur so im Raum gestellt, Sie haben das auch gemacht, ich habe das ja im Standard geschrieben, das ist für mich Etikettisierung, das ist nicht nachfragen, wo ist genau die Position. Wenn man den Deal fragen würde, und ich habe am Montag über das auch mit ihm gesprochen, weil ihm ein bisschen erklärt haben, warum das abgesagt worden ist und er das nicht ganz verstanden hat, ich habe gesagt, als Unterstützer von J.D. Vance und Trump ist er momentan in Europa mega out, weil J.D. Vance und Trump aus guten Gründen in Europa kaum Anhänger haben, schon am rechten Rand oder so. Und er sagt dann, Moment, meine Unterstützung von Trump war 2016, meine Unterstützung von J.D. Vance war 2022, so quasi warum. Ich finde es naiv von ihm, aber das ist einmal das Faktum.
Kann ich da kurz einhaken? Das ging jetzt immer so von einer Seite, er ist der Geldgeber, ja, er ist der Unterstützer, er war einer der allerersten Tech-Bros, die Trump unterstützt haben. Da waren viele andere, die jetzt da auch auf diese Seite gekippt sind, noch gar nicht dabei. Aber ich würde es umdrehen. Ich habe das auch in einem Kommentar geschrieben, es ist jetzt dann 2 Jahre her, am ersten Tag, als Trump 2 im Amt war. Ich sehe das ja genau umgekehrt. Ich sehe das ja nicht so, dass er da jetzt jemanden unterstützt oder dass er sich dann nicht traut, sich jetzt vielleicht in der Frage des Iran-Kriegs sich öffentlich zu distanzieren von Trump. Ich sehe so, dass er Trump benutzt, also und J.D. Vance benutzt und diese Leute aufgebaut und dorthin gesetzt hat, weil er ganz andere Ziele hat. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass Peter Thiel der Iran-Krieg völlig egal ist. Also und drum wäre auch so mal Gegenfrage zu allem, was Sie bis jetzt gesagt haben. Warum ist es überhaupt so interessant, was der dazu sagt? Warum interessiert es uns? Und das habe ich auch in Bezug auf die Festwochen mich gefragt. Warum finden wir es so spannend oder warum findet es Milo Rau so spannend, sich mit jemandem auf der Bühne zu setzen oder diese ganze Debatte zu führen, der sich ganz klar außerhalb unseres demokratischen gesellschaftlichen Vertrags oder wie immer positioniert, und was ja kein Geheimnis ist. Warum finden wir es auch aus Sicht der Kunst oder in anderen Debatten nicht spannender, mit anderen Menschen zu reden, wo wir wirklich auf Augenhöhe Positionen austauschen? Also ich weiß gar nicht, warum es so relevant sein soll, was Peter Thiel jetzt zum Iran-Krieg sagt. Ein aktiver Politiker an Schalthebeln ist er nicht. Und gleichzeitig würde ich es echt umdrehen und sagen, er verfolgt ganz seine eigenen Ziele und benutzt Trump ja eher als Marionette. Wir wissen, wie Trump funktioniert, super narzisstisch. Wenn man ihm Geld gibt und Aufmerksamkeit, dann macht er das. Also ich halte auch Peter Thiel für die viel gefährlichere Person als Donald Trump.
Das dazu. Aber jetzt müssen Sie sich entscheiden, ist er gefährlich oder ist er ungefährlich?
Er ist gefährlich.
Und wenn er gefährlich ist, dann ist er gefährlich, weil er praktisch geopolitisch bestimmte Positionen fördert, die wirklich gefährlich sind. Und das hat aufs Engste mit dem Iran-Krieg zu tun. Also wo ich mich von Deal am meisten unterscheide, ist, was ist die Antwort auf die gefährdete Lage unserer Welt? Und meine Antwort ist Stärkung des Multilateralismus, Stärkung der Vereinten Nationen, stärkere Zusammenarbeit innerhalb der EU, stärkere Regulierung auch neuer Technologien. Ja. Und er macht genau das Gegenteil. Genau. Ja, aber darum...
um das klarzumachen, was ich meine, er ist gefährlich, ganz klar. Mhm. Aber es ist gleichzeitig nicht interessant, mit ihm darüber zu reden oder ihn quasi von der Seite, die sich innerhalb des demokratischen Rahmens bewegt, zu legitimieren, weil wir wissen schon, was er sagt. Also ich muss ihn nicht erst auf eine Bühne setzen und das aus ihm herauskitzeln, dass dann alle sagen können, oh mein Gott, das ist ja arg, was der vertritt. Wir wissen das schon. Also, und weil er gefährlich ist, finde ich, holt man ihn so noch immer weiter rein und nimmt ihn quasi immer weiter in die Mitte hinein und legitimiert ihn aus der Position heraus, die sich noch innerhalb des Rahmens befindet, immer weiter hereinzukommen, weil wir dann suggerieren, ja hier und bei der Gelegenheit und bei der Gelegenheit reden wir jetzt mit ihm und tauschen Argumente aus. Aber Menschen, die sich so positionieren, die tauschen keine Argumente aus. Also drum.
Aber ich würde jetzt ganz massiv protestieren und jetzt sage ich es gar nicht gegen Sie, aber vielleicht trifft es auf Sie zu. Was ich jetzt über Deal in Medien gelesen habe, das ist zum Teil so ein Schwachsinn, weil die Leute eben nichts wissen, falsch verstehen. Im Falter steht drinnen, der Katholik Peter Deal, mit katholischer der Deal gar nichts zu tun. Und das, wenn man.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Ich rede über den Falter. Ich glaube, wir wissen es nicht. Die meisten, das sind Etiketten, die man ihm zuschreibt. Und wenn er ein mächtiger Mann ist, dann wäre es schon ganz gut, jetzt ihn zu fragen, was meint er zur Demokratie und Freiheit. Das würde er, so wie er es damals 2009 gesagt hat, heute so nicht mehr sagen. Und dann muss man schauen, wie er es heute sagt. Da würde er nicht auf der Bühne in Wien solche Slogans wiederholen und dann sagen, so ist es. Weil dann könnte man wirklich sagen, gut, das haben wir ja schon, das wissen wir.
Aber wieso glaubt, das ist ja nur eine Mutmaßung jetzt, wieso sollte er das nicht
das
sagen?
Ich habe am Montag über das geredet. Er hat gesagt, er hat zu mir gesagt, ja, ich weiß schon, diese Demokratieaussage, die werden mir immer vorgeworfen. Ich habe das in der Nacht damals geschrieben. Ob das stimmt, weiß ich nicht, da muss man nachfragen. Und er hat dann nachher einen Text zur Relativierung geschrieben, den kenne ich jetzt nicht. Also auf der Bühne könnte man das nachfragen. Und ich finde, ich meine, man kann jetzt sagen, mit einem Verbrecher, das ist ja eigentlich die Politik von der Wiener Festwoche, dass man sagt, jemand, der so kriminell ist oder kurz bevorsteht, kriminelle Taten zu machen, die sind ausgeschlossen von der Wiener Festwoche. Die Leute, die mir schreiben, würdest du mit Hitler reden, das ist ein Verbrecher. Jemand hat dann zu mir geschrieben, deine Kinder werden sich schämen, dass du den Menschen kennst. Dann muss ich sagen, Moment, jetzt müssen wir mal schon genau reden. Ballantyre ist eine sehr gefährliche Geschichte und ich bin kein Fan von Ballantyre, wobei ich überhaupt kein Fan bin dieser Militarisierung, die jetzt abläuft. Und über das, wir müssen einmal über das Ganze reden. Und dann würde ich ganz gern mit jemandem, wo Sie sagen, der ist sehr gefährlich, genauer mit ihm reden, wie er das sieht. Es gibt ja bei Peter Deal viele Widersprüche. Und einige dieser Widersprüche wären wichtig, wenn man wüsste, in welche Richtung das aufgelöst werden soll. Ich habe heute meine Hausaufgabe gemacht, dunkle Aufklärung, und dann seine Artikel durchgeschaut, wo er über Aufklärung schreibt. Und da gibt es zwei Linien, was er über Aufklärung sagt. Und wie die zusammengehen, ist schwierig. Und das sind Fragen, worüber man mit ihm reden sollte. Und bei mir kommt er noch einmal hinzu, ich rede mit ihm, das könnte mit dem Diktator von Nordkorea nicht machen. Der Deal behauptet, er ist Christ. Ich bin auch Christ, ich bin jetzt sogar professioneller Theologe, also der darüber nachdenken muss, was Christsein heißt. Und dann muss man ja herausfordern, wenn er jetzt versucht, zum Beispiel die amerikanische Bevölkerung mit seiner Form der Theologie für seine technologische Beschleunigung zu gewinnen, dann gibt es wichtige Nachfragen. Und es gibt eine ganz spannende Geschichte, und das wäre toll gewesen, weil er zufällig jetzt kurz vor dem geplanten Gespräch ist ja die Enzyklika Magnifica Humanitas von Leo dem 14. erschienen, der ja eigentlich eine Absage an Deal ist, bis zu einem großen Grad, weil ja sogar kleiner Köder für Deal ausgelegt ist, weil der Papst Tolkiens Herr der Ringe zitiert. Und jeder, der in dem Bereich sich auskennt, weiß, das ist ein Köder, wo man hofft, dass der Deal vielleicht anbeißt oder dass eine Diskussion darüber beginnt. Also ich fände die Diskussion spannend und vermutlich führen wir es ja noch. Also wir lassen uns doch jetzt nicht von dem seltsamen Protest abhalten. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wenn ich erzählen würde, was ich jetzt nicht tue, wer sich alle bei mir gemeldet hätte und sofort bereit gewesen wäre, die Diskussion durchzuführen. Also es gibt ein Rieseninteresse von Medien, von seriösen Medien, also unseriösen auch.
Das glaube ich sofort. Ich möchte nicht die Festwochen nachbesprechen, das war quasi der Anlass, um das Thema zu wecken. Mir geht es ja wirklich mehr um die inhaltlichen Positionen. Aber zuerst noch eine persönliche Frage, weil ich die so spannend finde und eine Hypothese von mir, weil ich es nicht weiß, aber genau das interessiert mich. Sie kennen ihn 30 Jahre aus einer Zeit, wo er noch nicht mächtig war und wo Sie eine Gesprächsbasis hatten, die eine Intellektuelle war. Jetzt ist meine Hypothese, ihn nicht kennend mit dem Reichtum, den er jetzt hat, dass der sehr viel Zustimmung kriegt, egal was er sagt, von dem Umfeld, das um ihn herum ist, und dass Sie ihm widersprechen, das merkt man in diesen Gesprächen über ihn, in Positionen und sonst was. Es erweckt in mir den Eindruck, dass er mit Ihnen gerne spricht, weil da irgendjemand ist, der ihm nicht immer Recht gibt. Und führen Sie solche Diskussionen mit ihm oder wo kommt das her? Weil es ist ja auch jetzt nicht so, dass Sie ihn auch nur einen Millimeter in dem Sinn inhaltlich verteidigen in dem, was er da tut. Wo kommt seine Faszination jetzt noch her? Ist das der Widerspruch oder?
Das genau weiß ich nicht. Es ist schon interessant, dass eigentlich die Gesprächsanfrage immer von ihm ausgegangen ist. Also mit Ausnahme jetzt am Montag, weil ich jetzt gesagt habe, ich will die Fragen mit ihm diskutieren. Ich meine, da hängt jetzt schon der intellektuelle Hintergrund der Kulturanthropologie von René Girard zusammen, von der er schon als Student geprägt worden ist, das ihm geholfen hat, sein Christentum für sich plausibel zu machen. Das würde er ernst nehmen. Das Zweite, hat er immer gesagt, der Girard war ein Professor dort, der die großen Menschheitsfragen angegangen ist, und das hat ihn fasziniert, dass er sich nicht auf ganz kleine Gebiete beschränkt hat. Und nachdem ich eben sehr lange, also länger wie 30 Jahre in der Girard-Forschung bin und schon einer jetzt bin, der da irgendwo authentisch auch das wiedergeben kann, das interessiert ihn schon. Also wenn er jetzt Thesen aufstellt, die irgendwo an das anschließen, was jetzt jemand wie ich sagt. Ich meine, es gibt ja einen Aufsatz, mit dem ich so gefremdelt habe und immer noch ein bisschen fremdel, wie man mit einem Foto fremdelt, das man von sich selber sieht. Und zwar hat eine Journalistin in dem für Silicon Valley und für die Tech-Welt sehr bedeutsame Zeitschrift Wired ja ein großes Parallelporträt von Deal und mir gemacht, wo sie irgendwo unterschwellig sagt, der Deal hat eigentlich von mir immer abgeschrieben und hat praktisch meine Thesen nach politisch rechts hin ausgelegt. Ich bin ein bisschen erschrocken, weil ich das nicht glaube. Natürlich, ich bin zu nahe oder ich kann mir nicht von außen beobachten, ob das so stimmt. Das könnte Erklärung sein in dem Sinn. Es ist ja das Gespräch, das wir das erste Mal vor 30 Jahren geführt haben, also wirklich im Juni 96. Da ist es um Leo Strauss, Karl Schmidt und Kurt Echon gegangen, vor 30 Jahren. Niemand hätte gedacht, dass man über solche Dinge 30 Jahre später überhaupt reden muss. Ja, aber vielmehr verstehe selber nicht, muss ich sagen. Ich meine, es gibt Leute, jetzt da in Wien, wo eine Psychologin zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich soll den Gesprächskanal offen halten, weil sie das für wichtig hält, weil er mir zuhört, er hört mir schon zu und es gibt schon Dinge, wo er sich geändert hat in seiner Position, in kleinen. Also nach dem Seminar über Antichrist in Innsbruck, das geschlossen war übrigens, und da hat man mir vorgeworfen, das ist ein Geheimseminar, es war nicht geheim, es war geschlossen. Also man darf nicht geschlossen mit ihm reden, offen darf man auch nicht reden, man soll überhaupt nicht reden. Ich finde das ein bisschen absurd.
Da möchte ich nur ganz kurz, man darf natürlich, also ich finde es ja immer schwierig, der Begriff Redeverbot oder man darf alles, aber man muss auch aushalten, wenn es Kritik oder Widerstand dagegen gibt. Es gibt ja kein Verbot, niemand hat ihm etwas verboten. Es wurde bei den Festwochen nichts verboten.
Naja, bei den Festwochen ist das Gespräch abgesagt worden.
Es wurde abgesagt, weil es entsprechend viel Kritik gab, aber das halte ich für legitim. Aber es ist kein Verbot. Ein Verbot ist was anderes.
Es gab gar nicht viel Kritik, weil ich war bei dieser Diskussion über die Diskussion im Odeon dabei. Und die Stimmung im Odeon hat es schon einige kritische Stimmen gegeben. Es hat mehr positive Stimmen gegeben. Das Problem war, dass innerhalb der Festwochen Künstler das nicht mittragen wollten.
Genau. Und dann war das die Entscheidung. Aber es war kein Verbot.
Ein anderer österreichischer Künstler hat gesagt, der Milo Rau hätte den Mut haben sollen, das durchzuziehen. Und wenn 30 Künstler aussteigen, dann findet man 30 andere. Ja. Aber gut, das
andere. Bleiben wir nicht bei der Festwochendiskussion.
Ich wollte zuerst sagen, nach dem Innsbrucker Seminar hat er mir geschrieben, in einigen Dingen hat er sich geändert durch das Seminar, also sieht er das anders. In ganz wesentlichen Dingen von ihm hat er sich erhärtet und er sieht meine blinden Flecken besser. Und ich habe dann in Vorbereitung auf das mögliche Wiener Gespräch gesagt, dann tauschen wir uns doch die blinden Flecken aus, weil ich sehe auch blinde Flecken bei ihm. Und dann lernen wir beide dazu. Wir haben dann kurz angetippt in einem Vorgespräch, was meine blinden Flecken sind. Das war interessant, wo man ein bisschen nachdenken muss. Er hat gesagt, sie sind der 68er. Und die 68er sind ein Problem und die jüngere Generation sieht es anders. Da ist irgendwas Wahres dran, dass also da es gibt so eine Generationen, gewisse Biases, die mit der Generationen herangehen. Auch das wäre interessant gewesen, das auf der Bühne zu besprechen.
Gut, aber das ist jetzt unabhängig von der Bühne, auf das wollte ich jetzt in der Diskussion auch hinlenken. Das ist ja tatsächlich der spannende Punkt. Es gibt in der ganzen ideologischen Bewegung dahinter, bei den Autoren, Bloggern, Philosophen, die, wenn man so will, inhaltlich vor Thiel stehen, die er finanziert, die Grundannahme, die Grundhypothese, dass die westliche Kultur, die amerikanische und die europäische, auf einen Abgrund zusteuern, dadurch, dass sie immer liberaler werden, immer freier werden, immer mehr Gleichberechtigung bringen. Und wenn Menschen unterschiedlich talentiert sind und also nicht gleiches Wahlrecht haben sollten, dann ist das quasi der Weg in den Abgrund. Und dieser Weg in den Abgrund muss gestoppt werden, entweder durch einen autoritären Führer, ob man den jetzt CEO nennt oder anders. Oder da scheint bei Thiel die Bibel und dieser Katechon als biblische Gestalt, die den Weg in den Abgrund stoppt, die Metapher dafür zu sein. Aber auf das möchte ich jetzt raus. Es ist doch eine Grundideologie, und zwar die elitäre, und Trump mit der Make America Great Bewegung ist dann das, wie sagt man da, das in die Breite strahlende, simple Modell, das dran andockt und nicht mehr so intellektuell ist, sagen wir es mal so. Aber die Grundidee ist doch, die westliche Kultur geht unter dadurch, dass sie immer demokratischer und liberaler wird, und das müssen wir stoppen durch einen autoritären Schritt. Und dann sitzen bei Trump bei der Angelobung jetzt diese gesamten Tech-Bros und die ganze Blase
dazu. Deal nicht interessanterweise?
Aber
Deal ist nicht dort gesessen. Das
ich glaube, es ist irrelevant. Er unterstützt ihn so oder so.
Er finanziert ihn, aber es war eigentlich die elegante Überleitung mit der Tech-Journalistin, jetzt darüber zu reden, dass eben diese ganze Tech-Blase ja in unterschiedlicher Form, aber letztlich trotzdem diese reaktionäre Gegenbewegung stützt.
Ja, ich glaube, da hat über die Jahre tatsächlich eine Radikalisierung auch stattgefunden, weil eben Leute wie Thiel, die waren eigentlich von Anfang an Trump-Unterstützer. Das hat man auch gewusst. Er hat der J.D. Vance wirklich aufgebaut und dort quasi als Vize rein reklamiert, kann man sagen. Aber viele andere waren halt zuerst ja typisch wirtschaftsliberal, wie man halt im Silicon Valley ist, und haben sich jetzt ganz eng da dran gehangen. Und ich habe das Gefühl, da hat halt ideologisch, politisch eine gewisse Radikalisierung stattgefunden. Und ich bin jetzt absolut nicht theologisch fit. Ich bin Atheistin und da sind Sie natürlich der Experte. Aber was ich in der Berichterstattung über die Jahre, also was mir aufgefallen ist, dass, oder was man im Silicon Valley insgesamt sehen kann, ist, dass sehr viel Pseudo-Religiöses passiert, finde ich. Also da gibt es ja unterschiedliche Denkrichtungen, Long-Termism, Transhumanismus, in verschiedene Richtungen und effektiver Altruismus und was weiß ich was alles. Und das hat alles für mich so ein bisschen was Sektenhaftes, Pseudo-Religiöses, in dem sich hier ehemals, wie soll ich sagen, halbwegs harmlose Tech-Nerds, die halt vor allem was Innovatives machen wollten oder ja, Fortschritt, ja, dagegen kann man nichts sagen, irgendwie in so einer Art Sektengemeinschaften radikalisiert haben. Dann ist immer mehr Geld dazu gekommen in diesen Cocktail an Machthunger und jetzt halt so schon so Allmachtsfantasien entwickelt haben und Weltherrschaftsansprüche. Und wie gesagt, was ich hier schon zu Beginn gesagt habe, ich glaube, die alle benutzen eher Trump jetzt, weil er halt offensichtlich sehr empfänglich ist für Schmeicheleien, für Geld natürlich sowieso, und das ist ein super Vehikel, oder wie Stürmischer gerade gesagt hat, das in die Breite zu bringen. Also einfach diese Ideologien oder diese, ja, natürlich auch Machtansprüche in die Breite zu bringen. Das geht halt jetzt, das sickert so nach. Insofern finde ich es auch interessant, was passieren wird, wenn es Trump als Person nicht mehr gibt.
Das ist natürlich dann, also im Moment schaut ja alles aus, als würden die sich auf Vance, oder hätten sie ja einen deutlich jüngeren schon deswegen
so installiert. Das stimmt. Gleichzeitig, zumindest was man derzeit beobachten kann, ist Vance halt in der Bevölkerung in den USA nicht so breitentauglich. Das heißt, da wird es dann vielleicht so eine Schere geben, wo man, oder eine Gabelung des Weges, wo man sich entscheiden muss, macht man überhaupt noch einmal Wahlen oder setzt man den dann einfach wirklich autoritär dorthin? Weil ich glaube, umfragentechnisch, oder wie soll ich sagen, Trump ist da ein eigenes Phänomen, wie er mit seiner MAGA-Bewegung diese Popularität oder diesen Populismus geschafft hat. Ich glaube, das kann Vance nicht ganz aus jetziger Beobachtung. Drum bin ich gespannt, was passieren wird, wenn es Trump so nicht mehr gibt.
Mhm. Ja. Dem stimme ich auch zu. Also Trump hat eine ganz seltsame Koalition hinter sich geschart. Da sind Leute extrem technikkritisch und dann die Tech-Bros im Hintergrund. So ganz leicht steuern kann man nicht. Also das haben die ja schon gelernt. Ich glaube nicht, dass der Deal den Iran-Krieg wollte. Und muss jetzt halt irgendwie, man hat bei J.D. Vance gespürt, dass der ja am stärksten dagegen war. Und dann zum Schluss eben gesagt hat, Mr. President, if you decide, I support you. So ein bisschen Verneigung. Lustig, was sie jetzt gefunden haben, das wäre auch nochmal eine eigene Debatte, dass sie die zu Recht pseudoreligiöse, sektenhafte Ideologie kritisiert haben. Ich meine, aber wie wollen Sie als Atheistin zwischen Sekten und Pseudoreligion und richtiger Religion unterscheiden?
Das kann ich nicht fachlich, es ist eine Beobachtung von außen.
Ja, aber ich meine, für einen Atheisten ist ja alle Religion Pseudo in dem Sinn. Und jetzt gibt es ein bisschen besseres Pseudo.
Könnte ich auch halb zustimmen, ja.
Ist ja lustig. Aber es sind aber vielleicht ein Punkt, warum man auch mit Deal oder zumindest sorgfältig über Deal sprechen muss. Also es gibt schlechte Kritik. Einige Autoren haben schon gesagt, der spricht schon auch Fragen an, die wir angehen müssen. Und also eine spannende Frage ist die, wenn man jetzt genauer hinhört und jetzt einmal glaubt, was er als Rechtfertigung sagt, ich würde ja sagen, er ist zuerst ein Libertärer. Und wenn man die libertären Manifeste der 90er Jahre liest, da steht schon drinnen, Demokratie verschwindet. Aber nicht so sehr, weil eine Diktatur kommen soll oder so, sondern weil es das nicht mehr braucht, weil das Geld übers Internet, über Kryptowährung verteilt wird, Staaten sich auflösen, Staaten keine Chance mehr haben, Steuern abzusaugen, Grenzen verschwinden. Das war der Geist der 90er Jahre und von dem ist er stark geprägt gewesen. Deswegen hat er auch PayPal gegründet. Die wollten damals schon die staatliche Geldhoheit auflösen. Das ist ihnen nicht gelungen. Aber dann gibt es eben Fragen, also wo er sagt, also Thiel ist libertär von seinem Herkommen her und er steht eigentlich, und das ist der zentrale Punkt, für radikale technologische Beschleunigung, und zwar wirklich radikal. Und das Interessante ist jetzt, er begründet das, er sagt, ja, wenn wir 9 Milliarden Menschen ernähren wollen, das können wir nicht mit Subsistenzwirtschaft machen. Da werden wir die Green Revolution und die ganzen Dinge brauchen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass es ja nicht ein Zurück in ein Subsistenzparadies möglich ist in unserer Welt.
Aber
dann sagt er dazu, er will den Krebs abschaffen, er will die Demenz abschaffen, er will die Lebensverlängerung. Er riskiert sogar, was dialogisch sehr problematisch ist, vielleicht kann man sogar den Tod überwinden.
Und das würde mich interessieren, das wollte ich Sie nämlich direkt fragen, was Sie davon halten, weil davon träumt er ja, wie Sie ja, soweit ich weiß, auch einfrieren lassen und träumt vom ewigen Leben.
Ja.
Wie sehen Sie das theologisch? Oder?
Ich hadere und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe das immer ein bisschen unterstützt, weil ich Theologie hasse, immer gegen eine Theologie polemisiert haben, die sagt, ja, der Tod, also den muss man halt auch akzeptieren und was macht man da so ein Theater? Also für mich ist der Tod ein Feind und das ist es gibt dann Kolleginnen und Kollegen in der Theologie, die sich aufregen, so kannst du nicht reden und ich habe einmal wie ein guter Freund viel zu früh verstorben ist, in Niederösterreich gepredigt und haben einfach gesagt, das ist zu früh, das ist falsch, das ist ein Wahnsinn. Und dann kommt ein anderer Theologe, sein Cousin, zu mir her und sagt, wir in Niederösterreich sehen das ein bisschen anders. Ich bin, was die Frage des Todes...
Das habe ich der Politik auch hin und wieder gehört.
Ich bin in der Frage des Todes von einem auch mit Wien eng verbundenen Denker geprägt, das ist der Elias Canetti. Und das war auch ein Atheist. Und da gibt es also ein schönes posthumes Buch, das heißt Buch gegen den Tod, wo das gesammelt ist. Und der hat immer gesagt, also Religionen, die so den Tod, also den Leuten einreden, dass der Tod eh ganz nett ist und sich so im Tod einschleimen. Also der war extrem kritisch gegen diese Form der Religion, das teile ich voll. Und Lebensverlängerung finde ich eigentlich positiv. Und Leute, die sagen, nein, das ist falsch und so, wenn die dann 80 oder 90 sind, dann lassen sie alles mit ihnen machen, um noch ein Jahr herauszuholen. Jetzt kommt der Punkt, und ich habe jetzt die Enzyklika gelesen, die neue, und da spielt das eine große Rolle. Und da sagt dann, schreibt der Papst, es gibt sowas wie eine Begrenztheit, die zum menschlichen Leben auch dazugehört, überhaupt zum Leben. Und die müssen wir auch positiv irgendwo aufnehmen und dann schauen, was das heißt. Und er leitet dann Einsatz für soziale Gerechtigkeit, Nächstenliebe, sich um die anderen zu kümmern. Und wie das gelesen, haben wir gedacht, boah, das irritiert mich jetzt, weil das auch, und die große Frage ist, und das ist schon eine Frage, die jetzt jenseits aller Polemik eine ganz schwierige Frage ist, wo ist die Grenze, über die wir nicht hinausgehen dürfen? Und wie weit dürfen wir hinausgehen? Und ich habe immer die Meinung gehabt, wir können weit gehen und ich sage dann immer zu Longevity, wenn das ein Programm ist, das universalisierbar ist, also das wirklich alle Menschen betrifft, ich bin natürlich völlig dagegen, dass 1000 Tech-Bros 150 werden und für große Teile der Weltbevölkerung gibt es nicht einmal genügend Antibiotika und so, also dass das klar ist. Aber dann, also wenn man dann wirklich in die Diskussion hineingeht, also der für mich wichtigste Technikethiker ist der Hans Jonas, der ja in seinem Prinzip Verantwortung eine Ethik für die Technik und eine Ethik für die Zukunft geschrieben hat. Und hat er gesagt, was ist die zentrale Aufgabe von uns heute? Die zentrale Aufgabe von uns heute ist, dass es auch in Zukunft, also sagen wir in 100 Jahren oder in 200 Jahren, noch Menschen gibt. Okay, wenn ich also dem zustimme, ich stimme dieser These voll zu, dann stellt sich die Frage, was ist der Mensch und was muss in 200 Jahren da sein und was nicht? Das ist ganz eine schwierige Frage.
Aber
der tut sich mit Grenzen sehr schwer und sagt, ist nicht gerade das Christentum eine Religion, die uns praktisch alle Grenzen auflöst und wir können da alles tun?
Aber ist nicht, da muss ich jetzt einhaken, weil so wie ich ihn verstehe, und das ist jetzt in Wahrheit wurscht, ob das jetzt bei ihm als Person, wie es ganz im Detail ist, sondern es geht eher um die Bewegung, die er da eben finanziert und sonst was. Dadurch, dass dort dezidiert von Ungleichheit als einem Naturzustand, der nicht aufgehoben werden muss und der politisch nicht verringert werden soll, ausgegangen wird, ja. Die Vorstellung, dass sich ein paar hundert Tech-Bros unsterblich machen und alle anderen nicht einmal genug zu essen haben oder keine Antibiotika haben, ist ja dort fast Teil der, also was heißt fast, ist Teil der Ideologie, dass das halt so ist in der Ungleichheit und geht dann weiter über alle anderen gesellschaftlichen Bereiche, wo sie sagen, Ungleichheit gehört dazu. Ich finde bei Thiel noch viel interessanter als diese medizinischen Fragen, sein Umgang mit der Homosexualität. Er lebt offen homosexuell und in dieser politischen Bewegung, die sich nicht für Gleichberechtigung einsetzt, reicht ihm, dass er das individuell so leben kann. Aber wir haben jetzt am Samstag in Wien die Pride für die Demonstration für Gleichberechtigung und so. Das ist sowohl ihm als auch der konservativen Bewegung, die er finanziert, schlicht und einfach findet er das gesellschaftsfeindlich, sich dafür einzusetzen, dass die alle gleichberechtigt werden und das einfach ein gesellschaftlicher Wert ist. Ich nehme das jetzt nur als ein Beispiel heraus. Frauenwahlrecht, haben wir schon gesagt, ist ein weiteres. Das bekämpft er. Individuell sollen die bitte alle machen, was sie wollen. Individuell sollen sie unsterblich werden und ob alle ihre Antibiotika haben, darf kein politisches Ziel sein. Das ist doch erstens hochgradig problematisch und dann zweitens, quasi wieder der Schluss, wie redet man, wie diskutiert man das auf einer, ja, das ist eine legitime Position-Ebene, das war die Frage zuerst. Aber vor allem den Punkt finde ich ganz schwierig.
Ich würde halt spontan sagen, wo hat er das gesagt, dass er für Ungleichheit ist direkt? Also das ist
In der Finanzierung der Leute, die genau diese Positionen intensiv vertreten.
Die Maga-Bewegung ist ja sehr heterogene.
Da
gibt es Leute wie dieser Douglas Wilson, der Prediger, der den Pete Hexet prägt und wo Pete Hexet dazugehört, der sagt natürlich, Frauen, die verheiratet sind, haben kein Wahlrecht mehr, sondern es gibt ein Familienwahlrecht und die Stimme gibt dann der Mann ab. Ich glaube nicht, dass der Deal diese Position vertreten
will. Aber er finanziert
will.
Leute, ja, die das tun.
Also naja, das ist nochmal eine andere. Ich glaube, wir dürfen nicht zu schnell mit ideologischen Zuschreibungen, also man muss das Ganze aufdröseln und dann wirklich sagen, was will er und warum macht er welchen Schritt? Und das ist ein bisschen komplexer.
Okay, also kann man machen, ja, aber
muss man machen.
Ich lehne mich jetzt trotzdem raus und nehme ihn da in diese Kreise mit rein, weil er ist wirklich die eine Person, die überall auftaucht, also egal um welche Cluster man recherchiert oder um welche Startups oder welche Gruppen im Silicon Valley oder auch in Europa, auch hier, er taucht immer auf. Also er ist immer irgendwo investiert, irgendwo Geldgeber. Also ich würde ihn da jetzt mit reinnehmen und ich muss schon sagen, also auch was Michelle gerade gesagt hat, Curtis Yarvin, Mark Andreessen, also diese Leute, die vertreten ganz offen, die schreiben Manifeste, vor kurzem gab es das Palantir-Manifest. Also in diesen Dingen, da findet man diese Aussagen, da findet man, wir sind gegen Gleichheit. Wir wollen nicht, dass alle wählen können oder wir wollen nicht, dass Frauen wählen. Wir wollen nicht, dass irgendwer mitbestimmt. Also wir finden, dass es Menschen, also Rasse, der Begriff ist, glaube ich, nicht gefallen, aber Menschen gibt, die drüber stehen und dann gibt es Menschen, die sind eher minderwertiger angesehen. Da gab es auch schon Seitenhiebe auf den Islam, muslimische Welt, egal. Also diese Dinge findet man bei ganz verschiedenen Leuten in unterschiedlichen Ausprägungen, aber bottom line werden die ganz klar gesagt und kommuniziert. Deswegen, das nochmal ganz zum Anfang, finde ich es ja auch nicht so spannend, sich das mit denen noch einmal auszudiskutieren, weil man das halt alles eigentlich schon weiß. Und Elon Musk zum Beispiel, also das sind ja alles Leute, die wirklich nur für sich, für eine kleine Gruppe, Elon Musk hat 14 Kinder, ich weiß nicht ganz genau.
17, glaube ich.
Oder noch mehr, ja, auf jeden Fall nur ein einziges wurde das per, wie soll ich sagen, normal gezeugt. Alle anderen gab es per künstlicher Befruchtung, weil er sich da auch Frauen wie aus dem Katalog aussucht, weil er meint, es gibt eine überstehende, wie soll ich sagen, ich mag den Begriff Rasse nicht verwenden oder ihm jetzt im Mund legen, aber de facto meint er das, dass es da den Übermenschen, und das hat schon was sehr, wie soll ich sagen, Faschistisches an sich, gibt, die dann auch in seinem Long-Termismus überleben werden. Und was Sie vorher gesagt haben, 100 Jahre, die denken ja nicht 100 Jahre in die Zukunft, die denken ja quasi Tausende oder Millionen Jahre in die Zukunft, was man jetzt rein wissenschaftlich auch hinterfragen kann, weil es die Erde wahrscheinlich nicht so lange geben wird. Aber darum gibt es ja auch Mars- und Raumfahrtpläne, die auch völlig utopisch sind. Und da verliert man halt komplett alles, weil sie eben keinerlei Rücksicht nehmen auf soziale Fragen, auf Klimawandel zum Beispiel. Elon Musk, obwohl er jetzt, kann man schon sagen, sowas wie E-Auto-Vorreiter war, hat in Wahrheit sich dahingehend radikalisiert, dass ihm solche Fragen in Wirklichkeit egal sind. Also ich glaube, für ihn steht im Vordergrund, dass er da Geld macht. Aber was jetzt mit dem Klima passiert, weil das ist für diese Leute alle zweitrangig, weil sie glauben, sie werden sich sowieso einfrieren lassen und zu dieser Elite gehören, die dann irgendwann wieder aufwacht und in einem Millionen Jahre entfernten Wunderland leben. Also so verstehe ich das, die Positionen. Und alles, was auf dem Weg dahin passiert und mit der Menschheit und mit der Durchschnittsbevölkerung, ist denen ja völlig egal. Also da geht es ja nicht ums Altwerden für die breite Masse, sondern nur für so eine ausgesuchte Gruppe an Leuten. Ja.
Aber das wäre doch eine interessante Frage, mit ihm zu diskutieren, ob er das auch sagt. Ich meine, darf ich ganz kurz einmal meine These vorlegen, weil es gibt Widersprüche, es gibt wirklich extreme Widersprüche. Deal ist libertär. Das war er in den 90er Jahren, wie mit ihm gesprochen, dann war er das schon, hat immer wieder ganz klar in Richtung Libertarismus Position bezogen, ist nicht zufällig jetzt nach Argentinien gezogen, weil mit Milei er dort vielleicht sogar ein besseres Pendant hat wie mit Trump und sich da wohler fühlt. Also er ist libertär. Jetzt, der Libertarismus ist eigentlich auf der obersten Ebene einmal mit Nationalismus, mit Grenzen, mit dem ganzen Ding, das die MAGA-Bewegung von Trump erkennzeichnet, nicht kompatibel. Also ist ja meine Aufgabe, wenn ich das verstehen will, wie kann man das erklären oder was läuft da wirklich ab? Und es gibt ja in der MAGA-Bewegung Steve Bannon zum Beispiel, ein ganz radikal, ein konservativ, christlicher, nationalistischer Denker, der ist völlig gegen AI, völlig gegen technologische Beschleunigung, würde das also alles verbieten, während der Deal will Verbote, Regulierungen für technologische Fortschritte möglichst verhindern. Meine These ist ja die, dass er, und in dem Sinn stimmt es überein, was Sie gesagt haben, dass er J.D. Vance und Trump und diese Bewegung unterstützt, weil die momentan sehr hilfreich sind, weil die natürlich internationale Regulierungen verhindern, ohne dass der Deal es wollte, dass deren Programm jetzt wirklich praktisch die USA bestimmen würde. Da sage ich immer dazu, der wäre sofort in Argentinien jetzt oder in Neuseeland, wo er ja auch eine Staatsbürgerschaft hat. In Innsbruck hat er einen interessanten Ausdruck gebraucht. Er hat gesagt, der Katechon darf auch, also Trump ist für ihn ein Katechon, das heißt, er verhindert den Antichrist, sprich jetzt ins Säkulare übersetzt, der verhindert eine Weltregierung, eine Weltregulierung. Und insofern ist Trump sehr nützlich. Und er hat in Innsbruck gesagt, wir brauchen einen Katechon-Light. Das heißt, es braucht einen Katechon, also jene politischen Ordnungskräfte, die globale Regulierungen verhindern. Aber das darf nicht zu stark sein, weil wenn der Katechon ganz stark ist, dann reguliert ja der die Welt. Und das will der Deal genau nicht. Und dann muss man nochmal dazu sagen, bevor Deal den Trump unterstützt hat 2016, hat er ja einen anderen Politiker unterstützt. Das war der Ron Paul, der libertäre Senator, der übrigens 2003 einer der wenigen Kritiker des Iran-Krieges war. Und jetzt ist er der Sohn von Irak. Ron Paul im Irak-Krieg. Und jetzt ist das der Sohn von Ron Paul im Senat. Das ist der Rand Paul, der einer der wenigen ist, der gegen Venezuela, gegen Iran aufgetreten ist, obwohl Republikaner wieder libertär. Also so hat Deal angefangen. Und ich würde jetzt sagen, der Switch zu Trump hat auch was mit 9-11 zu tun, weil 9-11 den Libertären auch gezeigt hat, naja, der Libertarismus öffnet auch global agierenden Terroristen Tür und Tor, also globale Mobilität, globale Kommunikation kann nicht nur zum libertären Paradies führen, wie die in den 90er Jahren das vorausgesagt und erhofft haben, sondern kann auch zu 9-11 führen. Und das hat jetzt auch irgendwo zu einem Umdenken geführt. Also das erklärt dann, was Karp heute sagt, also der Mitgründer von Palantir, der ja so für bewährten Westen, wehrhaften Westen, Wehrpflicht muss wieder eingeführt werden, also in der Kurzfassung, wo er das aussagt.
Aber das ist jetzt ja die Überführung, weil das würde jetzt gerne in der letzten halben Stunde machen, dass wir den Lerneffekt einmal, was heißt das für Europa, uns anschauen. Bei uns gibt es ja bei Weitem keine so starke, libertäre, vollkommen antistaatliche Bewegung. Bei uns sind das dann eher kleine, anarchistische, besetzte Häuser und die verstehen sich nicht libertär. Aber da gibt es eine Allianz, die nur in der Ablehnung der Demokratie oder der liberalen Demokratie mit einer progressiven Gesellschaftsstruktur zu verstehen ist. Wenn man sich jetzt anschaut, also eben die MAGA-Bewegung, erzkonservativ und alles andere in dem Sinn als antistaatlich, antinational und sonst irgendwas, ja, die stehen mit der Fahne und wachen, ja, sind aber Unterstützer dieser libertären Elite oder umgekehrt, die in ihrem autoritären Denken finanzieren die Leute, die dann dort stehen und mit der US-Fahne herumwacheln und, nehme ich mal an, haben das Gefühl, sie zu benutzen. Ja? Wenn man das jetzt nach Europa überträgt, ergibt sich ja ein ähnliches Bild. Bei uns beginnen autoritäre Parteien über autoritäre rechte Parteien, muss man vor allem sagen, nicht nur, ja auch diese Strukturen zu übernehmen und in diese Netzwerke hineinzuwandern, die Verbindungen zwischen diesen rechten amerikanischen Strömungen und den europäischen Rechtsparteien, egal ob jetzt AfD, FPÖ oder in den anderen Staaten, werden immer enger. Und gleichzeitig ist es ein Widerspruch. Also gerade in der FPÖ war lange die Ablehnung der amerikanischen Politik extrem verankert. Libertär ist die FPÖ ganz sicher nicht. Der starke Führer, den sie sich vorstellt, ist ein Nationaler und mit einem aufgelösten Staat in dem Sinn. Und trotzdem docken die an mit diesen Widersprüchen. Ja? Wie oder wo sind da diese verschwimmenden Stellen, wo sie doch etwas finden, wo sie aneinander andocken können und sich unterstützen können und wo sie einen gemeinsamen Außenfeind haben? In meiner Wahrnehmung ist der gemeinsame Außenfeind die liberale Gesellschaft, wo Frauen was zu reden haben, Schwule am Ring demonstrieren können und solche Sachen.
Ja, ich glaube, es verschwimmt tatsächlich ganz viel meiner Beobachtung nach. Also erstens mal mischen sich die Silicon Valley Tech Bros ganz massiv auch in Europa ein. Also die sind ja hier gut vernetzt. Es ist ja auch kein Zufall, dass wir hier überhaupt sitzen und über Peter Thiel reden in Österreich, weil er hat ja durchaus Verbindungen hierher. Also ich sage nur Ex-Kanzler Kurz, der ist ja mit Thiel auch gut vernetzt und hat schon für ihn gearbeitet und so weiter. Also da gibt es ja viele, viele Verbindungen. Es gibt verschiedenste Tech-Investoren in Deutschland zum Beispiel auch, die mit ihm extrem gut vernetzt sind. Ich habe mir kürzlich angeschaut, wer da alle hinter diesen Enhanced Games, diesen Doping-Spielen, die kürzlich in Las Vegas stattgefunden haben, steckt. Hat auch Thiel Geld investiert. Da gibt es ein paar deutsche Tech-Bros, kann man sagen, die da auch mit ihm. Also das ist ja alles sehr vernetzt. Oder wenn man sich Elon Musk anschaut, der hat sich ja schon mehrmals ganz aktiv in Wahlkämpfe eingemischt, in UK zum Beispiel. Er hat ganz offen die AfD in Deutschland supported und ihre Ideen weitergetragen mit seiner ganzen Reichweite. Das heißt, das kann man überhaupt nicht mehr abgedröselt sehen. Wie Curtis Yarwin, der war ja auch kürzlich auf Europa-Tournee quasi, war in Wien, da war er angedockt mit den Identitären, die wiederum die Verbindung zur FPÖ haben. In Deutschland gab es einen Kongress, wo er dann eher wieder mit etablierten Philosophen und mit eher konservativen Parteien, Politikern sich getroffen, ausgetauscht hat. Also da gibt es eine große Vermengung, würde ich mal sagen, in einer etwas radikalisierten konservativen Bubble, die sich also ein bisschen, gibt's, du hast andere, Gernot Blümel zum Beispiel, der ist mit Frank Gotthardt, der das Newsportal, also News, wo Reichelt sitzt, die dort News finanziert, verquickt, die sind wieder mit hier. Also da gibt es ganz viel Vermischung, einerseits mit AfD, FPÖ, Identitären und andererseits aber auch mit radikaleren, oder wie soll ich sagen, rechtsaußen-Konservativen. Jens Spahn, der Name Ex-Minister Deutschland, taucht immer wieder auf. Also da vermischt sich ganz viel und schon irgendwie ein globales Mindset, glaube ich, das sich da ausbreitet im Westen, ja, soweit man das sagen kann.
Aber wie passt dann da zum Beispiel ganz konkret eine Partei wie die FPÖ hinein, die einerseits, glaube ich, alles andere als radikale Technologie, Gläubigkeit, Modernisierung und Globalisierung in diesem Sinn jemals gepredigt hat, aber andockt?
Also grundsätzlich wie du auch gesagt hast, das Antidemokratische, das Autoritäre verbindet sie, glaube ich. Wobei ich konkret in Österreich tatsächlich jetzt, was das Aktivsein oder das auch auf Unternehmensebene und in dem Sinn gar nicht so stark bislang Akteure aus dem Umfeld sehe. Also wie gesagt, konkreter Andockungspunkt kürzlich war das mit Curtis Yarwin, den Identitären. Genau, der war dann auch noch am Akademikerball, also da gab es so mit der FPÖ-Bubble andocken, aber ansonsten sehe ich das im Moment echt eher so aus der Ex-Türkis-Bubble, Kurz, Blümel und Co. Ja. In Österreich.
Mich interessiert natürlich das Umgekehrte mehr und ich würde sagen, warum jetzt J.D. Vance der AfD ja in der Münchner Rede zugesprochen hat, sich mit denen auch getroffen hat, vielleicht auch warum der Musk in Großbritannien politisch agiert, wie er agiert, ist wieder, weil man die EU schwächen will, weil die EU natürlich reguliert. Die reguliert ja diese
technologischen
Entwicklungen. Und so weiter. Also das ist in meinen Augen ganz gut erklärt. Ich würde es nicht zu... Also ich glaube nicht, dass diese Unterstützung automatisch genau das will, was die Autoritären wollen. Aber die Autoritären sind, also die Rechtspopulisten in Europa, sind ein gutes Mittel, um die Regulierung zu verhindern. Eine Frage, wir müssen uns ja selbstkritische Fragen stellen.
Absolut.
Weil sonst stehen wir nur blöder da, wenn wir jetzt schon dastehen. Ich meine, Europa ist ja in der Hand von diesen Big Five, kann man sagen. Völlig in der Hand. Ja. Wenn die morgen meinen Microsoft-Account schließen, dann stehe ich ziemlich deppert da. Und was tun wir da? Ich meine, es gibt jetzt Gott sei Dank so erste Bewegungen, dass man europäische Cloud braucht, dass man in der Software und bei diesen Plattformen ganz anders umgehen muss. Also Europa hat die digitale Revolution zum Teil auch verschlafen. Und wenn wir da nicht sehr bald uns auf unsere Hinterfüße stellen, dann sind solche Diskussionen, wo wir jetzt machen, recht nett, kann man sagen, wie schlimm. Aber gleichzeitig, ich meine, die Milliardäre sind ja durch unser Geld reich geworden. Ja.
Und das stimme ich total zu. Also das sehe ich ganz genauso. Ich sehe nur im Moment auch sehr wenige Akteure in Europa, die überhaupt die Fähigkeit hätten, etwas Eigenes zu machen und die nicht gleichzeitig eh schon wieder an diese Bubble angedockt sind. Das ist nämlich eigentlich das Problem. Also, und das mit der Regulierung, das stimme ich auch zu. Natürlich sind jetzt Peter Thiel und Co. und Elon Musk quasi die USA allein nicht genug und die wollen ihren Einfluss auch hier geltend machen und wollen, es gibt ja auch, also die EU ist ja auch schon ein bisschen eingeknickt, es wurde der AI Act abgeschwächt und so weiter. Es gibt ja massiven Druck, diese Regulierungen komplett zu kippen. Und ich denke aber, gerade das ist noch das, was Europa irgendwie davon abgrenzen kann. Aber gleichzeitig gibt es relativ wenig Akteure, wo ich sagen würde, okay, die haben die technologischen Fähigkeiten und die Skills und überhaupt die Größe eines Unternehmens, das uns jetzt überhaupt was bieten kann, die nicht schon wieder mit den anderen im Silicon Valley so eng vernetzt sind, dass sie eigentlich schon das Gleiche wollen, nur noch nicht so laut und so offensichtlich sind, wie die Leute im Silicon Valley.
Wir haben es auch gesehen, als vor wenigen Monaten mit OpenClaw in Österreich im Bereich künstlicher Intelligenz ein Top-Produkt entstanden ist, war der Entwickler innerhalb von, keine Ahnung, 2 Tagen oder 3 Tagen
im Silicon Valley.
Und weg. Ja. Mhm. Ich stelle mir vor, dass in Indien jemand sitzt, ein revolutionäres KI-Produkt erschafft und innerhalb von 2 Tagen nach Europa kommt. Da stehen die Demonstrationen am Flughafen, dass wir keine Ausländer brauchen. Das muss man auch dazu sagen. Ja. Also da wären wir so... sind wir hinten nach, das Bewusstsein dafür ist aus meiner Beobachtung heraus überhaupt erst im letzten Jahr entstanden. Und also China hat, habe ich jetzt gelesen, diese Woche das erste Mal die Top 10 Autoverkäufe in China, ist kein einziger Benziner mehr darunter, während in Europa nur darum gekämpft wird, wie lange man das verlängert. Also dass Europa immer noch verliert, geschweige denn aufholt, ist eine Diskussion, der man sich da stellen muss. Aber das ist eben die Frage, was würden Sie da jetzt als schnellste Schritte empfehlen, was im Umdenken passiert?
Ich meine, wir brauchen ein zentraler Bereich, wo sehr viel Geld jetzt investiert wird, wo ich natürlich jemand, der an der Friedensbewegung angehört, sehr skeptisch bin und auch nochmal andere Ideen einbringen kann. Aber jetzt werden Milliarden für Rüstung ausgegeben. 40% der europäischen Rüstung kommt aus der USA. Das heißt, wenn der Trump sagt, die europäischen Länder sollen 5% des Budgets für Rüstung ausgeben, ist das auch ein Geschäftsmodell für ihn. Und was wir brauchen, und das ist das Schwierigste momentan, wir brauchen eine viel größere europäische Einheit, wir brauchen eine europäische Sicherheitspolitik. Dann könnte man wenn das koordiniert wäre in Europa, dann könnte man mit dem Geld, was man jetzt schon ausgibt, ohne Zusatzausgaben, genug abschreckend sein, um jetzt nicht sich den Krieg mit Russland einzureden. Und auch in allen anderen Bereichen bräuchte es das Miteinander. Ich meine, ich sage immer, es ist toll, dass Google praktisch alle Bibliotheken gescannt und digitalisiert hat. Aber wie kann die Menschheit einverstanden sein, dass ein Privatunternehmen das geistige Eigentum der ganzen Welt digitalisiert? Und wenn die irgendwann sagen, jetzt hat niemand mehr Zugriff, das ist nur für uns, dann muss man es auch haben, das ist ein Privatunternehmen. Warum lassen wir das zu? Und warum sind wir umgekehrt, und das ist der Punkt, warum wären wir nicht fähig, dass man sagt, das ist doch eine Infrastruktur, viele dieser Dinge ist Infrastruktur, das eigentlich die Gesellschaft, beispielsweise jetzt die Europäische Union, zur Verfügung stellen muss. Und da kann man keinen Schritt weiter. Also wenn man jetzt sagt, wie lange hätte das gedauert, bis die EU eine Digitalisierung der europäischen Bibliotheken zustande gebracht hat. Und ich glaube, da müssen wir weitergehen. Ich meine, da wissen Sie jetzt aus Ihrer Brüssel-Erfahrung mehr, warum das so schwierig ist. Aber wenn wir da nicht weiterkommen, dann schauen wir ziemlich blöd aus.
Ich glaube auch ein Hemmschuh ist eben, oder was die EU langsam oder träge macht, wenn es jetzt um Innovation geht, weil Forschung und Wissenschaft gibt es eigentlich super gutes Know-how in Europa. Es ist eher die Umsetzung dann in Unternehmen oder in konkrete Produkte, wo es scheitert, ist eben, wie Sie ja gesagt haben, dass wir halt so viele verschiedene Nationen sind und dass sehr viele Entscheidungen dann sehr lang dauern oder sehr wie soll ich sagen, durch Prozesse dann wieder am Ende sehr abgeschwächt übrig bleiben und sich die USA oder China, die eine große Einheit sind, dann natürlich leichter tun, wenn sie sagen, okay, auf der Ebene machen wir jetzt das so und so. Also das ist sicher was, wo ich glaube, wo man mehr erreichen kann, wenn es mehr Einheit gibt oder andere Entscheidungswege in der EU gibt, die da einheitlicher funktionieren. Ich meine, immerhin gut, dass wir Orban jetzt nicht mehr haben, der viele Dinge blockiert. Aber das ist auf jeden Fall etwas, ja.
Und man muss zu Österreich sagen, es sind ja nicht nur die rechtspopulistischen Parteien Bremser. Also ist ein bisschen naiv sagen, die FPÖ, wenn es die nicht gäbe, dann wäre es viel besser. Die ÖVP, die seit Jahrzehnten an der Regierung ist, macht jetzt nicht eine sehr überzeugende Pro-Europa-Politik, sondern die blockieren auch immer wieder in ganz Kleinigkeiten und in der Deutschland ist das ähnlich. Also das muss man auch mal sagen. Und wenn man das nicht anspricht, dann...
Ja, und ich glaube, eins noch, was ich glaube, was extrem wichtig wäre für Europa, und man sieht das ja jetzt wieder, wenn Trump einen Iran-Krieg anzettelt oder sonst was, erneuerbare Unabhängigkeit, es muss viel mehr Fokus gelegt werden, dass wir auch energiepolitisch, weil Energie ist ein Riesenthema, auch wenn wir über KI reden. Energie ist das riesige Zukunftsthema. Wo kriegen wir unsere Energie her? Und wie sind wir nicht abhängig? Und ich glaube, das ist auch was ganz Wesentliches, was man in der EU begreifen muss, dass wir alle Macht oder alles Geld, alle Fokus auf erneuerbare Energien setzen müssen und das ausbauen müssen und eben nicht am Verbrennerauto festhalten, wie in Deutschland dann jede Runde neu diskutiert wird oder dies, das, weil das wird nichts bringen. Die anderen sind schon weit voraus und wir sind abhängig. Wir sind immer wieder die nächste Ölkrise wieder abhängig, Gaskrise, Russland abhängig. Also das sind so Punkte, wo ich für Europa, wo ich sehe oder wo ich mir hoffe, dass man schlauer wird und ja.
Das ist fast, als hätten wir es geplant, finde ich für mich also das richtige Schlusswort zu dieser ganzen Diskussion. Denn genau das ist ja die Kritik oder der große Kulturkampf mit diesen Tech-Bros und der dahinter davor liegenden Ideologie, die sagen, in der Demokratie müsst ihr diskutieren, ihr müsst euch einigen drauf, dann kommt ein Kompromiss raus. Dann sagt der eine, Gleichheit ist ein Wert für mich, der andere sagt, Solidarität ist ein Wert und dann müsst ihr das 5 Jahre diskutieren. Wir machen das alles im Markt. Der sich durchsetzt und der das durchdrückt, hat gewonnen. Deswegen wollen wir einen CEO und keinen gewählten Präsidenten. Und wenn das Ganze funktioniert, hat es gepasst und die Menschheit sind Kunden und keine Wählerinnen. Und wir sind effizienter und mit dieser Effizienz werden wir das alles schaffen. Der grundsätzlich ideologische Kampf, der sich jetzt halt in der ganzen Diskussion, glaube ich, gezeigt hat mit diesen Leuten, ist, geht es um eine Effizienz, bei der einer entscheidet, in welche Richtung es überhaupt effizient sein soll, oder halten wir es grundsätzlich für einen politischen Wert zu sagen, wir sind gleichberechtigt und müssen uns das halt ausmachen, ein bisschen effizienter. Wäre wahrscheinlich hilfreich.
Da habe ich eine ganz schnelle, kurze Antwort. Ich sehe nicht das Problem in den demokratischen Prozessen, also falls das jetzt so rübergekommen ist, EU-weit oder so, sondern eher in den nationalstaatlichen Aufteilungen. Wie soll ich sagen, dann sehe ich es eher als bürokratisches Problem und nicht als demokratisches Problem.
Die multiplizieren das natürlich schon damit begonnen, dass du in jeder Nationalsprache eine eigene Öffentlichkeit hast und wir hier zwar wissen, was in Kärnten, in Tirol oder in Oberösterreich diskutiert wird, aber keine Ahnung haben, was in Finnland, in Griechenland oder in Portugal gerade die Stimmung zu einem Thema ist. Ja, dass solange Europa so vielfältig bleibt, wird es, sagen wir es ruhig, schwierig sein in der Koordination. Ja? Und genau über das soll durch Abschottung und so weiter sozusagen die Gegenideologie die Vereinfachung bringen. Ja, das ist ein nicht nur ermutigendes, aber zumindest richtungsweisendes Schlusswort in dieser politischen Auseinandersetzung, hoffe ich. Danke Ihnen beiden für diese Diskussion. Ich hoffe, wir haben etwas zur Aufklärung zu diesem Thema beigetragen und verschiedene Positionen präsentieren können. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Feedback bitte an redaktion@ganzoffengesagt.at. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Blue Sky, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gebt und uns in euren Apps mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stellen wir in die Shownotes. Zum Abschluss darf ich noch eine kleine Buchempfehlung mit Eigeninteresse geben. Ich habe vor wenigen Wochen ein Buch zu dieser technologischen medialen Revolution und der Dunkelaufklärung geschrieben. Medienmassen im Karl-Auer Verlag. Vielleicht interessiert es den einen oder die andere. Euch danke fürs Zuhören. Bei ganz offen gesagt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Missing Link.